Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Heute zu Gast Tim Wolter.
Mein Name ist Tim Wolter. Ich bin jetzt 29 Jahre geworden, also auch nicht mehr der jüngste Hüpfer. Aber in meinem Handwerk vielleicht. Nein, ich bin Bäckermeister, mittlerweile in vierter Generation sogar. Also ich habe bei meinem Vater gelernt, mein Vater hat bei seinem Vater gelernt, so on. Also auch schon relativ traditionsreich, möchte ich jetzt mal behaupten. Finde das aber sehr schön. Also ich finde es einfach, ja, man sagt so oft, es ist so ein traditionelles Handwerk, Bäckermeister oder Bäcker an sich. Ich finde, es hat auch einfach eine Tradition. Ich finde es auch einfach super schön, so eine Tradition zu haben und so das so rudimentär auch vermittelt zu bekommen, dass man sagt, das ist ein Handwerk und nicht, wir machen das mit Maschinen, wir drücken hier Knöpfchen, sondern wirklich so, wie mein Opa das, glaube ich, gefühlt schon früher gemacht hat, mache ich es heute auch noch. Und das, da möchte ich nie weg, da möchte ich immer bleiben und ja, das finde ich sehr schön auf jeden Fall. Ja, mittlerweile habe ich die Ehre, dass ich mit meinem Vater und meiner Freundin zusammenarbeiten darf, die auch Bäckermeisterin ist, also was ich auch sehr schön finde. Das macht mir natürlich auch unfassbar viel Spaß, in so einem familiären Umfeld arbeiten zu dürfen.
Ja, herzlich willkommen, Tim. du hast ja schon gesagt, dass du jetzt in der vierten Generation Bäckermeister bist. Aber warum bist du Bäcker geworden?
Das ist eine gute Frage. Warum bin ich Bäcker geworden? Ich habe immer früher gesagt, ich werde alles bloß nicht Bäcker. Dann bin ich irgendwie doch geworden, weil ich glaube, ja, wenn man damit aufwächst, weil, wie gesagt, ich bei meinem Opa schon in der Backstube gestanden bin und gewusst habe irgendwie, es hat schon was Schönes, es hat schon was an sich. Ich bin Morgenmensch, war schon immer ein Morgenmensch, bin immer schon früh aufgestanden. Nachtschicht brauche ich nicht, aber ja, ich arbeite einfach gerne damit, mit dem Rohstoff. Ich mag gerne Lebensmittel und gute Lebensmittel vor allem. Das ist auch sehr wichtig.
Hättest du die Chance gehabt, was anderes zu machen?
Bestimmt. Bestimmt hätte ich die Chance gehabt.
Also jetzt auch, oder das Plazit der Eltern?
Ja, doch, auf jeden Fall. Ich wurde nie dazu gedrängt. Das auf jeden Fall nie. Ich durfte jederzeit entscheiden, was ich machen möchte. Und hatte dann mal ein FSJ, so ein freiwilliges soziales Jahr. Und ich wusste, ich will irgendwas mit Lebensmitteln machen. Studieren ist nichts für mich. Ich habe zwar Abitur versucht, ich habe es zwar nicht geschafft, habe dann aber auch relativ schnell festgestellt, ich möchte auch nicht studieren. Ich möchte irgendwas machen, wo ich mein Tagwerk sehen kann am Ende des Tages. Und hatte dann aber klar die Vorstellung, ich will irgendwas mit Lebensmitteln machen. War dann in der Kochrichtung erst und dann aber ein halbes Jahr auch noch in der Backstube. Und dann habe ich mir gedacht, ich wäre ja schön blöd, wenn ich das nicht nutze, wenn ich nicht daheim bei meinem Vater lernen darf.
Und was macht für dich diesen Beruf so attraktiv, jenseits dieser Konditionierung, dass du es eigentlich nicht anders kennst?
Was macht das so attraktiv? Es macht so viele Sachen sind so attraktiv daran, weil es ja so eine extrem lange Geschichte hat, weil es, ich hatte jetzt am Wochenende auch so ein witziges Gespräch mit einem älteren Herrn, das fand ich auch richtig schön, der hat zu mir gesagt, es gibt ja auch nichts anderes, was so, oder selten was anderes, was so weit zurückreicht in unsere Vergangenheit wie Brot. Und ich glaube, alleine damit irgendwie jeden Tag zu tun zu haben, mit so viel Geschichte in den Händen, ich glaube, das finde ich einfach sehr attraktiv. Ja, und es ist einfach ein körperlicher Beruf, das mag ich einfach auch gerne. Ich will jetzt, glaube ich, einfach nicht auch am Bürostuhl gefesselt sein, das wäre jetzt, glaube ich, auch nicht so meins. Ich will jeden Tag mit Menschen zu tun haben, was ich habe. Und ich will jeden Tag, glaube ich, ein Lächeln erzeugen bei anderen Menschen mit meinem Tagwerk. Das finde ich, glaube ich, auch einfach sehr schön, dass man das hinkriegt.
Dass du mit anderen Menschen in Kontakt kommst, meinst du damit Mitarbeiter oder wie hier bei euch im Laden Kundinnen und Kunden?
Ja, Gott sei Dank beides. Gott sei Dank darf ich beides machen.
Aber würde es dir reichen, in Anführungsstrichen nur Kolleginnen und Kollegen zu haben?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass mir das reichen würde. Ich finde es ja gerade schön, dass es ja, also die Resonanz direkt zu bekommen vom Kunden, ist ja eigentlich total schön. Also, dass ich sehe, ich backe auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird quasi die Brezel gekauft. Da wird aber auch gar nicht gewartet bis daheim, sondern die wird ausgepackt, reingebissen und dann sieht man schon das Strahlen. Das motiviert einen ja total. Also ich glaube nicht, dass mir das reichen würde, wahrscheinlich nur mit meinen. Ich finde es sehr schön mit meinen Kollegen, das möchte ich natürlich nicht sagen. Aber ja, genieße beides.
Jetzt hast du auch eben gesagt, naja, das ist ja ein uraltes Handwerk. Ist man sich dessen bewusst?
Nicht immer, glaube ich.
Aber in regelmäßigen Abständen, dass man da so steht und seinen Teig knetet und sich denkt, wow, das haben die vor 500 Jahren auch genauso gemacht.
Ja, schon, weil man sich, glaube ich, einfach sehr oft mit der Moderne der ganzen Geschichte befasst. Also, dass quasi die Industrie sehr schnell wachsend ist, sehr schnell voranschreitet, sehr schnell in der Qualität auch besser wird. Das müssen auch wir feststellen einfach. Und ich glaube, in dem Zuge dessen wird einem bewusst relativ schnell, dass es aber doch irgendwie was Rudimentäres ist, was wir schon immer seit 1000 Jahren gemacht haben.
Ja.
Und eigentlich muss man so, wie sagt man, zurück zu dieser Tradition kommen und nicht immer nur schauen, dass es schneller, höher, weiter, besser geht, sondern einfach auch mal da bleiben, wo man ist und das einfach sehr gut konstant machen.
Also das ist eure Herausforderung hier?
Ja, würde ich schon so sagen.
Mit Industrie meinst du alle, die nicht Volta sind?
Das möchte ich jetzt nicht.
Das sag ich ja, denn es ist ja schon so, also was, ihr habt ja mehrere, wie ich finde, mehrere Alleinstellungsmerkmale, warum ich euch nicht als Industrie wahrnehme. Also erstmal, der Ort eures Geschäfts und eurer Backstube ist ein bisschen versteckt.
Mhm.
Hier am Grünen Markt.
Ja, das stimmt.
Oder? Stimmt, also ja. Ihr könntet wahrscheinlich an einem attraktiveren Platz mehr Umsatz generieren.
Mhm. Ja, ich glaube,
wahrscheinlich auch mehr Miete zahlen müssen, aber.
Ja, das ist, das spielt immer einher damit. Aber ja, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das immer so dieses Ziel ist, ich will mehr Umsatz machen, weil, wie du selber schon sagst, will ich mehr Umsatz machen, dann muss ich aber auch dafür mehr zahlen. Und im Endeffekt kommt ja irgendwie das Gleiche dabei rum, außer dass ich mehr Stress habe, habe ich davon nicht mehr irgendwie. So ist so mein Gedankengut dabei.
Ja.
Ich denke so, immer nur 15 Filialen mehr, dann muss ich aber auch 15 Leute mehr einstellen. Und am Ende kommt irgendwie das Gleiche dabei rum, außer dass ich halt zwischen 15 Stellen rumlaufe. Ja, so sehe ich das.
Dann, was ich auffällig finde im Vergleich zu anderen, ihr habt ein überschaubares Angebot.
Findest du?
Also natürlich, ich finde immer was, wenn ich herkomme, finde ich schon was ich auch gerne mit nach Hause nehme. Aber ich finde, so von der Wahrnehmung, gerade so süße Teilchen, ist das eine bewusste Entscheidung oder ist das, also habt ihr die Entscheidung getroffen oder hat der Rahmen, in dem ihr arbeitet, diese Entscheidung getroffen?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da treffen auch wieder so zwei Welten der Generationen aufeinander. Ich möchte jetzt meinem Vater nichts unterstellen, aber ich würde schon sagen, dass Lena und ich da, glaube ich, ein bisschen anders ticken an manchen Punkten. Ne? Also wie wir jetzt einfach die neue Generation sind und irgendwie, ich möchte eigentlich sogar noch weniger machen und dafür aber noch besser. Also ich finde dass unser Angebot noch sehr weit gespannt ist. Ich mache das sehr gerne. Ich finde es total schön, dass wir das so ein Sortiment haben, weil natürlich jeder was findet immer. Ich mag das auch total gerne, dass ein Kunde reinkommt und sagt, ich hätte gerne eine Dinkel-Vollkornsemmel und wir haben das im Angebot. Das ist natürlich sehr schön zu haben, dass ich nicht wegschicken muss. So. Aber andererseits denke ich mir so, es gibt jetzt mittlerweile halt auch schon Beispiele, wo es halt auch anders läuft, wo es sogar noch weniger sind, wo du noch weniger Sortiment hast. Dafür ist es aber sehr, sehr gut, läuft auch. Ich glaube, das muss man dann ab irgendeinem Punkt selber entscheiden, was man möchte, in welche Richtung man gehen möchte.
Aber es ist eure Entscheidung gewesen.
Ja, genau.
Und was euch auch unterscheidet, finde ich, ist, was alle ist alle.
Ja.
Immer wieder, es ist jedes Mal wieder ein Aha-Erlebnis zu kommen und was haben zu möchten und es ist nicht da.
Ja, es ist das Ziel ja eigentlich, oder? Das ist ja das Ziel so.
Aber von ungewohnt.
Ja, total. Aber ungewohnt, weil wir mittlerweile ja schon dran gewöhnt sind, dass immer alles da ist. So, da sind wir jetzt wieder beim Anfangspunkt, das finde ich ja super cool, dass ich ja eigentlich zurück will und nicht dahin will, wo alle hinwollen, sondern ich will ja eigentlich zurück dahin, dass ich sage, ich will ja nichts wegschmeißen, ich will ja schauen, dass ich das produziere und dass alles wegkommt. Und wegschmeißen möchte ich ja so oder so nichts. Ich meine, klar, das kriegt dann die Tafel oder so, wenn was übrig bleibt oder ja, man verwendet es irgendwie anderweitig. Aber eigentlich ist ja das Ziel, dass ich das, was ich mache, dann auch verkauft und gegessen wird. Das wäre ja mein Traum.
Was ist so eure Quote? Also Von den 100 Produkten, wie viel bleibt da übrig? Wie viel Prozent am Abend?
Boah, ich würde sagen, also für das, was wir machen, muss ich sagen, sind es vielleicht, lass es maximal 5% sein. Maximal.
Ja.
Vielleicht mal 10. Dann kommt natürlich, also ich sag dazu mal Backup-Poker, weil letzten Endes ist es halt einfach ein reines Schätzen, weil es spielt das Wetter mit einher. Hast du Ferien, hast du dies? Sind natürlich, jetzt sind wir 12 Jahre halt hier an diesem Standort, da weiß man natürlich schon so ein bisschen, kann man schon abschätzen, okay, Sommerferien, da geht ein bisschen weniger, nur aber im Winter dafür halt wesentlich mehr. Da kann man das dann schon ein bisschen einschätzen. So.
Ja. Und die offene Backstube.
Ja, das ist das Größte, glaube ich.
Ja. Verändert ein solches Konzept das Arbeiten?
Ja, das verändert es auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass mein Vater das damals entschieden hat, das so zu machen. Weil ich weiß nicht, wie meine Entscheidung dann damals ausgefallen wäre. Ob ich dann nicht vielleicht doch gesagt hätte, ich mache lieber Koch. Weil ich kenne das ja noch von meinem Vater früher, dass diese Nachtschicht, Backstube etc. so war. Und klar ist es schön, aber jetzt mit so einer offenen Backstube hat man natürlich auch nochmal immer dieses Ding, es muss alles immer schön sauber sein und es muss alles immer herzeigbar sein. Und ich möchte ja immer jederzeit jeden durch die Backstube führen. Und ich finde, das sollte auch der Anspruch von jedem sein, auch der nicht eine offene Backstube hat, dass man das ja eigentlich immer herzeigen kann und eigentlich immer den Kunden sofort mitnehmen kann und sagen kann, guck mal, hier produziere ich deine Waren und hier produziere ich deine Semmeln und Brötchen.
Welchen Einfluss hat das auf die Stimmung?
Ich glaube, genau den wahrscheinlich.
Naja, aber ich denke, was ich so denke, wenn die Tür zu ist, dann könnte man ja auch ganz anders mit den Mitarbeitern reden.
Ja.
Also man ist ja auch als Chef gezwungen,
ja,
Gott sei Dank, an sich zu arbeiten.
Ja, ich glaube, dieser Ton an sich ist, möchte ich jetzt mal behaupten, bei uns, auch wenn die Tür geschlossen ist, so. Also ich glaube, da legen wir alle extrem Wert drauf, weil ich glaube, wenn ich in eine Backstube kommen würde, wo mich jemand anschreit, würde ich sofort wieder auf dem Absatz umdrehen und würde sagen, nein, danke, weil ich glaube, so möchte ich keine Sekunde arbeiten. Aber auf jeden Fall, wie du sagst, ich glaube, das ist, geht damit einher. Das sind so viele Sachen dann, die damit dazukommen, die eigentlich positiv sind. Also, sei es der Ton, sei es die Sauberkeit, sei es, ja.
Ja. Es gibt eine Geschichte, die ist mir mal zugetragen worden, dass ein Kollege von euch Urlaub hatte, dann bei euch Semmeln geholt hat und festgestellt hat, hui, da fehlt jemand. Und hat er geholfen. Ist das so der Sound bei euch in der im Laden?
Ja, schon. Also ich hoffe, dass es immer auf freiwilliger Basis passiert, alles immer, dass die Leute sagen, ich komme aber hier gerne rein und ich helfe hier auch sau gerne. Und nicht, für mich ist das jetzt eine extreme Arbeit oder ein extremer Aufwand, dass ich jetzt hier ja einfach komme. Also ich finde das auch sehr schön. Man merkt das sehr oft, dass es auch bei diesen jungen Kollegen oder Kolleginnen so ist, dass die reinkommen und sagen, ja, aber ich bleibe auch gerne noch mal eine Stunde länger. Und wo hast du das noch heutzutage, dass jemand sagt, ich mache ja gerne meine Überstunden, weil ich sehe, dass hier geholfen werden muss. Und dann mache ich das aber trotzdem gerne und habe nicht das Gefühl, ich bin hier länger in der Arbeit oder so. Und ich glaube, dahingehend ist es schon schlüssig, dass das mal so passiert ist.
Habt ihr einen Fachkräftemangel?
Gott sei Dank nicht, ne? Ich habe einen Überschuss, ja.
Ungewöhnlich, oder?
Vollkommen ungewöhnlich. Extrem ungewöhnlich. Gott sei Dank ungewöhnlich.
Geht man da mit einem Lächeln abends ins Bett, dass man sich denkt, wow, wir schaffen es hier, einen Beruf, der vermeintlich unattraktiv ist, früher Aufstehen und Arbeitszeiten, was du ja vorhin gesagt hast, körperlich und so, wieder so aufzupolieren, wie es ihm eigentlich zusteht?
Ja.
Da Teil von zu sein?
Ich glaube, das ist mein großes Lebensziel, den Beruf wieder attraktiv zu machen, glaube ich. Das ist wieder dieses Handwerk eigentlich, was es eigentlich ist und was es war, weil jeder findet es schön, aber keiner will es machen. Und warum? Weil Arbeitszeiten, weil schlechter Ton, weil, wie gesagt, ich möchte es nicht pauschalisieren, das ist nicht bei jedem so. Es gibt auch andere Backstuben, die das so ähnlich machen und die haben, glaube ich, genau das Gleiche wie wir, dass sie keinen Fachkräftemangel haben. Und ich glaube, ich hoffe, dass wieder viel mehr Bäckereien dahin kommen, wo wir gerade sind, dass wir eben nicht das Problem haben, dass wir Leute suchen und irgendwie mit Händen und Füßen irgendwie jemanden versuchen zu bekommen, sondern dass wir nicht, ja, dass wir versuchen, alle irgendwie zu verstauen und irgendwie mit einzubinden, ne? Weil jeder Lust hat, irgendwie so gefühlt. Und ja, das möchte ich in Zukunft auch so haben.
Was ist Tim Wolter für ein Ausbilder?
Das musst du jetzt meine Azubis fragen. Da fragst du, ey, ein wahnsinnig toller. Nein, ich habe schon hohe Ansprüche, glaube ich. ich möchte jetzt schon sagen, dass ich auch dahingehend die Prüfungen verbessern möchte. Also ich glaube, auch dahingehend sind wir noch sehr weit hinten dran.
Das heißt also wirklich, also die Gesellenprüfung, ja, oder wie? Bist du da in einem Komitee mit?
Noch nicht. Ich habe mich schon beworben, aber ich glaube, sie wollten mich alle nicht. Ich glaube, ich war zu anstrengend wahrscheinlich oder ich weiß nicht. Also ein Kollege aus München hat zu mir mal gesagt, dass ich zu frisch von der Meisterschule komme und ich glaube, das sagt schon alles aus wahrscheinlich. Ich möchte, wie gesagt, auch niemandem auf die Füße treten oder so. Überhaupt nicht. Ich finde einfach auch schön, gerade der Berufsschullehrer jetzt, der macht einiges möglich, was ich echt schön finde, dass das einfach auch so schon da man merkt, da kommt ein frischer Wind rein. Also ich hatte meine erste Azubine, die bei mir quasi die letzten halbes Jahr quasi gelernt hat, die hat das auf ein ganzes Jahr verkürzt sogar. Also die hat die komplette Ausbildung in einem Jahr gemacht, weil der Lehrer, der Berufsschullehrer, extra eine Prüfung für sie veranstaltet hat. Und ich glaube, das merkt man schon, dass da sich einfach was tut, dass das nicht mehr so ist wie früher.
Und was für Prüfungen hättest du gerne, die es noch nicht gibt? Und welche Prüfungen sollte es nicht mehr geben, weil du meinst, sie sind nicht mehr zeitgemäß?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, das ist sehr schwierig, bei dem Ding anzusetzen. Weil klar, Prüfungen sind immer Prüfungen und ich brauche ja immer einen Referenzpunkt, um quasi, ich meine, du sprichst, also ich spreche mit demjenigen, der wahrscheinlich sehr oft Prüfungen abnimmt, dass das schwierig ist, neue Sachen umzusetzen, weil der Prüfling sich halt beschwert. Das ist einfach schwierig, weil wie soll man das erklären? Was möchte ich? Ja, ich möchte, dass da einfach ein bisschen Varietät reinkommt. Also, dass, glaube ich, jeder so ein bisschen persönlicher wahrgenommen wird. Also, wenn jemand mit Bioprodukten oder ohne Backmittel arbeiten möchte, dann darf er das gerne tun. Und dann sollte ich das eigentlich so bewerten, dass es dass das eigentlich schwieriger ist und nicht als, der hat ja Backmittel vergessen. Dann damit kann ich es nicht mehr bewerten, weil jeder benutzt Backmittel, nur der eine nicht. Jetzt ist das Volumen kleiner. Ist ja logisch, weil mein Backmittel halt quasi gefehlt hat. So. Und da möchte ich eigentlich weg von. Eigentlich möchte ich dahin gehen, dass derjenige backt ohne Backmittel. Das ist ja voll spannend. Der kriegt es ja trotzdem irgendwie hin, obwohl es viel schwieriger ist. Das heißt, der muss ja viel mehr können letzten Endes. Das wäre mein Traum, wenn wir das schaffen irgendwann.
So wie beim Turmspringen mit diesen Schwierigkeiten.
Genau. So. Ja. Genau. Vielleicht dahingehend irgendwie, dass man sagt, okay, der möchte das gerne so machen, dann darf er das gerne so tun und man erkennt, dass das schwieriger ist vielleicht. Weiß nicht, ob das umsetzbar ist. Keine Ahnung. Müsste man ausprobieren wahrscheinlich.
Du hast ganz am Anfang schon gesagt, dass du unglaublich gerne mit Lebensmitteln arbeitest und vor allem mit guten Lebensmitteln. Wenn du jetzt ein Brot backst oder als Laie werfe ich das jetzt alles in einen Topf und Semmeln. Du hast schon gesagt, ihr nehmt offensichtlich keine Backtriebmittel oder so, also vielleicht außer Hefe. Was macht euer Backwerk so besonders? Also wo ist der Punkt, dass ihr euch von den anderen unterscheidet?
Ich glaube, der große Punkt ist, dass wir sehr mit natürlichen Rohstoffen arbeiten. Also ich glaube, das ist so das wichtigste Ding. Also biologische Rohstoffe sind eh für uns quasi gesetzt. Also das ist das Minimum an Qualitätsanspruch, das man haben muss an Rohstoffe.
Was meinst du damit?
Naja, also ich werbe nicht mit Bio, sondern für mich ist das klar, dass ich Bio nehme, weil es halt einfach einfach besser ist von der Qualität her. Ich muss das nicht mehr irgendwo dran schreiben, weil es für mich klar ist. Also
du merkst, ob du ein Biomehl oder ein Industriemehl in der Hand hast?
Ja, also Mehl ist nicht gleich Mehl, auf jeden Fall.
Obwohl die gleiche Ziffer draufsteht, 405 oder so.
Genau, weil auch bei den konventionellen Mehlen halt oft schon was untergemischt wird. Die versuchen natürlich schnellstmöglichst den gleichen Standard hinzubekommen, dass wenn du daheim deinen Kuchen backst, dass das Rezept immer gleich ist. Also das heißt, ich habe meine 100 Gramm Mehl und meine 2 Eier und das, wenn ich vermische, kommt die gleiche Festigkeit am Teig raus. Dass das aber nicht so ist, das merkt man relativ schnell, wenn man, glaube ich, halt nicht konventionelle Mehle hernimmt oder Mehle, die jetzt von der Drax-Mühle, wo wir jetzt mittlerweile herbeziehen, und Meier-Mühle, da ist es einfach, da muss ich jedes Mal immer wieder neu einstellen und jedes Mal wieder mit Fingerspitzengefühl an die Geschichte drangehen, weil die Festigkeiten einfach immer unterschiedlich sind. Und das ist so das einfachste Beispiel immer für mich, finde ich.
Ja.
Genau. Und das ist, finde ich, sehr spannend, aber diese natürlichen Rohstoffe und dass das nicht mit Chemie quasi ausgemerzt wird oder mit meinen chemischen Mittelchen, möchte ich es jetzt mal bezeichnen.
Und wird das dann auch irgendwie an die Tafel geschrieben, bei der neuen Charge, auf Wasser achten oder so?
Ja, es wird hoffentlich kommuniziert. Passiert ja nicht immer. Manchmal geht es natürlich auch ein bisschen unter und dann merkst du natürlich relativ schnell, dass irgendwas schiefgegangen ist. Also es muss viel mehr geredet werden untereinander. Es muss viel mehr drauf geachtet werden und viel genauer gearbeitet werden und ja, Temperaturen und wir haben da Listen und kannst dir nicht alles vorstellen, was wir da haben, damit die Qualität einigermaßen auf unserem Anspruch gleich bleibt.
Ja. Grundprodukt ist bei euch schon mal eine Herausforderung. Mhm. Was macht ihr noch anders?
Was machen wir noch anders? Ja, wie gesagt, ich hoffe die Ausbildung.
Ja. Aber auch so, wenn du sagst, so Backtriebmittel, arbeitet ihr mit Hefe?
Ja, ja, also Backtriebmittel, ja, es geht um Backmittel.
Ach so.
Backmittel ist quasi der Unterschied, dass ich quasi immer den gleichen Standard habe. Also das sind dann, also es können natürlich auch, gibt natürlich auch natürliche Backmittel, also sowas wie Vitamin C. Das hilft meinem Kleber, also den ich brauche, um quasi die Gärgase zu halten, ne? Der unterstützt es. Und Vitamin C gewinnen wir, also benutzen wir auch, aber das ist von der Acerola-Kirsche.
Yeah.
Das macht man relativ häufig in Biobranchen. Das unterstützt natürlich auch so ein bisschen diese ganze Langzeitführung und sowas. Also genau, das zum Beispiel sind natürliche Backmittel, aber das gibt's natürlich auch in anderer Variante, die ich nicht unbedingt deklarieren muss auf meinem fertigen Brot, weil es sich beim Backen verflüchtigt und das nutzen natürlich dann der eine oder andere nutzt das, würde ich jetzt mal behaupten.
Wenn du eine frische Semmel aufbrichst, siehst du, wie die hergestellt wurde?
Oh nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also das sieht man nicht immer, glaube ich.
Würdest du schmecken?
Ich kann es versuchen, aber ich kann es dir nicht versprechen, weil ich glaube, wie ich das schon gesagt habe am Anfang, ich glaube, selbst mittlerweile bei der Industrie, ich sage ja auch nicht, dass die Industrie schlecht ist. Ich kaufe auch gerne mal einfach eine Semmel vom Lidl, weil ich Bock drauf habe, weil ich mir denke, ich muss das jetzt mal ausprobieren. Was machen die eigentlich so? Warum kostet die 15 Cent oder 35 Cent oder 50 Cent? Oder warum steht bei denen jetzt auch Bio drauf? Das muss man ja auch probieren. Ich muss ja auch abschätzen können, wie weit bin ich von denen entfernt als Handwerksbäcker, als Laie, als keine Ahnung was, wo schmecke ich da den Unterschied? Beiß ich da auch rein und denke so, ja, die ist halt warm, die schmeckt super lecker, kann ich nicht sagen. Könnte ich dir jetzt auch nicht 100% beschwören, ob die jetzt quasi vom Handwerksbäcker um die Ecke ist oder von der Industrie. Ich hoffe, dass ich schon immer irgendwie unterscheiden kann.
Aber macht denn das manchmal traurig?
Nö, finde ich nicht. Ich finde es eher als Herausforderung.
Ja.
Ich finde es nicht traurig. Ich finde es halt einfach eher traurig, dass es, glaube ich, viele Bäckereien nicht verstanden haben, worum es geht, sondern eher lieber gesagt haben, naja, die Leute kommen nicht mehr zu mir, ich kriege keine Leute mehr. Aber sich halt zu fragen, ja, okay, ich muss halt vielleicht auch irgendwie was grundlegend ändern an meinem Konzept, dass die Leute wieder zu mir kommen, dass es wieder halt um die Qualität geht und nicht um möglichst günstig irgendwie was zu produzieren. Ich glaube, das hat mich eher mal traurig gemacht, dass viele einfach da sehr, ja, bemitleidet, glaube ich, der Industrie zugeguckt haben, wie sie immer besser geworden sind, ohne selber was großartig zu verändern.
Was macht dann am Ende ein gutes Brot aus?
Gutes Brot macht eine rösche Kruste. Ich glaube, mein Meisterlehrer, der wird mich jetzt wahrscheinlich durch den Mangel nehmen, wenn ich das jetzt erzähle, weil das sind diese klassischen Beschreibungen. Eine rösche Kruste,
die lange Führung vorhin.
Eine lange Führung, ja, genau. Also so, nee, ich glaube, die Liebe, oder? Ich glaube, die Liebe einfach zum Produkt.
Ja.
Ich glaube, die Liebe zum Produkt macht am Ende auch ein gutes Produkt aus. Ich sage immer, shit in, shit out. Wenn du gute Sachen reinmachst, kommt auch gutes Zeug raus bei.
Ja. Und ich hatte das vorhin schon mal auch mit dieser Tradition gefragt, aber geht ihr morgens mit diesem Gefühl an die Arbeit, wir machen heute Menschen auf die eine oder andere Weise glücklich?
Also ich schon, ja. Ich versuch's zumindest.
Ja.
Auch wenn ich selber manchmal, wenn Sachen nicht funktionieren, nicht so glücklich bin. Ich glaube, da können meine Kolleginnen und Kollegen ein Lied von singen, dass ich manchmal auch, ja, einfach auch dann, wenn mich irgendwas nervt oder dass irgendwas nicht klappt oder so, wie ich das gerne hätte dann am Ende und es nicht klappt, dann werde ich auch einfach mal, dann nervt es mich auch einfach.
Ja, und was sind das so für Sachen?
Ja, so Croissant. Wenn Croissant nicht funktioniert, da bin ich penibel. Also das ist mir so, ich liebe diese schönen, feinblättrigen französischen Croissant mit großen Poren innen drin. Und wenn meins nicht so aussieht und ich weiß nicht, woran es liegt, dann kann ich schon mal anders werden.
Aber das passiert euch auch?
Ja, natürlich passiert uns das auch.
Ja.
Natürlich gibt es die Momente, wo man sich denkt, warum? Ich habe es doch gestern genauso gemacht wie heute und heute ist ein anderes Produkt. Und das ist einfach die Natur, die dann sagt, nee, ist heute mal nicht so.
Braucht ihr noch Rezepte eigentlich?
Ja,
tatsächlich.
Fall, ja. Doch. Das ist ja von den Mengen her immer wieder täglich anders. Und es sind so viele Produkte und so viele Sachen und so viele Fehlerquellen, dass ich Rezepte unbedingt benötige. Also ich bin auch der Einzige gefühlt im Betrieb, der wirklich auch dreifach abhakt, die Rezepte. Also bei mir sind alle Sachen durchgestrichen und abgehakt, dass ich wirklich auch 100% sicher gehe, dass ich nichts vergessen habe.
Ja. Also ist es dann so, dass wenn du hast es für 4 Produkte, also weiß ich, für 4 Croissants hast du es aufgeschrieben und wenn du 8 mal willst, musst du das Doppelte machen oder gibt es dann da auch schon wieder?
Nee, da gibt's, also meinst du jetzt vom Aufschreiben her? Nee,
von der Menge her. Also wenn ich da, weiß ich nicht, 200 Gramm Mehl brauche ich dann für die doppelte Menge an Croissants, brauche ich dann da auch die doppelte Menge Mehl oder ist das dann... Da brauche ich dann nur das 1,7-fache und so.
Naja, schon. Also das ist alles schon sehr genau. Aber das übernimmt Gott sei Dank mittlerweile der Computer. Also dass ich den, der hat da einfach ein Programm, wo ich die Mengen ihm. Also ich habe einmal so ein Grundrezept und dann sage ich natürlich, ich hätte jetzt irgendwie gerne 10 mehr und dann rechnet er mir genau haarklein aus, wie viel ich brauche.
Ja.
Das muss ich Gott sei Dank nicht mehr machen selber. Gott sei Dank.
Wie habt ihr als Bäckerinnen und Bäcker auf die Zeit von Corona geguckt, wo Leute wie ich das Brotbacken angefangen haben?
Ja, skeptisch. Erstmal skeptisch, glaube ich. Es war auch eine harte Zeit. Also ich habe schon auch festgestellt, dass jetzt im Nachhinein viele reinkommen und sagen, ja, ich mache den Sauerteig so und so und ich mache, das ist schon mehr geworden als vor Corona. Ja.
Echt?
Ja. Also es ist
da freut sich der Bäckermeister.
Ja, total. Ich appelliere an jeden Kunden, das nicht zu tun. Ich habe immer so einen schönen Vergleich. Ich finde es immer so witzig, weil wenn ich jetzt ein IKEA-Regal daheim aufbaue oder beziehungsweise dann eins aufbauen möchte, gehe ich ja auch nicht zum Schreiner, kaufe das Holz ein und gehe danach zum Schreiner wieder hin und sage, wie muss ich das eigentlich aufbauen? Oder wie machst du das eigentlich? Das macht man ja eigentlich auch nicht. Ich verstehe, dass da jeder total Spaß dran hat am Sauerteig backen, aber boah, ey, als ich festgestellt habe, also wirklich auch nochmal dieser Meisterschulschritt, Sauerteig ist ja dann nochmal ein eigener Studiengang. Also da geht es dann nochmal so in die Tiefe und ich habe da so oft diese Momente, wo ich dem Kunden dann gegenüberstehe und sage, du kannst gerne bei mir 3 Jahre lernen, dann kann ich dir alles haarklein erklären, aber selbst in 3 Jahren überblickt man nicht alles, was Sauerteig betrifft und selbst ich möchte nicht behaupten, dass ich alles über Sauerteig weiß.
Okay, warum ist der so... facettenreich?
Es ist einfach endlos. Es ist eine endlose Litanei an Dingen, die passieren können, an Dingen, die passieren. Es sind Bakterienkulturen, da gehen wir ins Chemische, ins Mikroskopische, ins... Also immer wieder habe ich diese Momente, wo ich mir denke, so, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und eigentlich habe ich immer gehofft, dass es nach dem Meister anders wird, aber selbst da ist es manchmal so, dass ich mir denke... Und dann hast du einen Azubi vor dir und der dann auch fragt, warum ist das so? Und du sagst manchmal einfach, ich kann es dir nicht erklären. Ja. Manche Dinge passieren so, wie sie passieren.
Aber hast du oder habt ihr hier dadurch eine andere Wahrnehmung vom Backwerken wahrgenommen? Also dadurch, dass die Leute das zu Hause auch gemacht haben?
Nö, ich glaube, also ich gebe ja jetzt mittlerweile auch so Brezenbackkurse und sowas. Und ich finde es ja immer ganz spannend, weil dann die Leute, glaube ich, schon relativ schnell feststellen, was da dann dahinter steckt. So hinter einer Breze alleine schon, was ja eigentlich ein relativ simples Gebäck jetzt ist, sage ich mal. Aber selbst da, um eine perfekte Breze zu produzieren, braucht es einfach einiges. Und das kann man daheim machen.
Ja.
Schmeckt zwar ganz gut, mag auch warm schmecken, aber am Ende kauft man es dann doch öfter beim Bäcker, weil man sich denkt, den Aufwand betreibe ich dann doch nicht. Gott sei Dank.
Aber welchen Tipp gibst du denn Hobbybäckern in Bezug auf Sauerteig? Also mein Problem ist, dass der mir ganz oft umkippt. Und dann habe ich schon wieder für 2 Monate keine Lust mehr.
Einfach dranbleiben, glaube ich. Auch weitermachen. Also einfach rumprobieren. Viel Literatur, es gibt extrem viel Literatur dazu. Und aber wie gesagt, selbst ich und selbst viele andere Bäcker, glaube ich, wissen nicht alles über Sauerteig und werden es auch nie erfahren, weil manche Prozesse einfach, wie gesagt, da reden wir von, was haben wir für Luftqualität für Wasser, was haben wir für Mehlqualität, wie viel Enzymatik ist in meinem Mehl, was von welchem Jahr ist das Mehl gekommen, weil der Sommer war doof, der Sommer war super. Das sind alles so Faktoren, die dann selbst in der Literatur nicht beeinflusst werden können, weil natürlich jedes Jahr irgendwie so ein bisschen wie beim Wein auch, würde ich immer sagen.
Ja. Wenn man eine Kochausbildung macht oder wenn man Koch ist, dann ist es ja ganz häufig so, dass man mal so die Nase in den Wind hält und guckt, wie machen das andere Köche, wie machen das andere Kulturen, man reist ein bisschen durch die Welt, arbeitet mal hier, mal da. Gibt es das bei Bäckern auch?
Ja. Also ich bin auch froh mittlerweile, dass es diese Nische, die wir eigentlich sind, richtig am Wachsen ist. Also dass immer mehr Bäcker das erkannt haben, Tagschicht, weniger, also weniger Sortiment, also das Sortiment verkleinern dafür sehr, sehr gut. Also so in die Richtung, alles, was wir jetzt quasi geredet haben, gibt es ja ganz, ganz viele in ganz Deutschland mittlerweile und auch in der Welt. Und gerade bei denen finde ich es halt dann spannend, über den Tellerrand hinauszugucken und auch mal zu sagen, da probiere ich mal ein Brot, wie schmeckt denn deins, wie schmeckt denn deins?
Also das heißt, du bist schon durch Deutschland gereist, jetzt wahrscheinlich nicht minutiös, aber hast hier mal geschaut und da mal.
Ja, auf jeden Fall. Also man hält da schon die Augen offen dann.
Ja.
Und, aber eher im Interesse halber. Und es ist immer ein schöner Austausch, weil die Leute, die es so machen, die haben auch Lust dann, sich zu unterhalten, weil es natürlich spannend ist.
Ja.
Wie verhält sich das denn bei dir und wie verhält sich das denn bei dir? Und dann möchte niemand sagen, nee, lass mal, das sind meine Rezepte, weil jeder weiß, selbst wenn ich dir das Rezept gebe, bei dir daheim wird es anders.
Ja, also es gibt schon ein Netzwerk auch.
Ja.
Und wie ist es so international?
Da hatte ich jetzt bisher, muss ich ehrlich sagen, noch nicht so die Erfahrung. Also da habe ich noch nicht so über den Tellerrand hinausgeguckt, weil ich glaube, Das hat mich innerhalb Deutschlands noch sehr interessiert, einfach weil... Ja, weil außerhalb, dann wird's halt schon wieder schwierig. Da hast du wieder anderes Mehl und da wird's dann eher auch anders gegessen. So, sprich Italien ohne Salz. Das brauche ich jetzt hier nicht anfangen, so, weil ich glaube, da spuckt dir jeder wieder auf die Haustür so ungefähr und sagt, das möchte ich nicht essen. Also da habe ich bisher noch nicht so die Erfahrung, aber das heißt nicht, dass es nicht spannend ist. Also man hält dann schon mal wieder Augen offen und sagt, könnte ich das nicht bei mir auch machen?
Ja.
Also gerade was so diese ganzen italienischen Gebäcke angeht, da sind wir ja sehr zugeneigt, sage ich jetzt mal, weil wir, also mein Vater und Lena und ich und meine Stiefmama ja auch alle zusammen gerne nach Italien fahren und ich glaube, da kommt dann die ein oder andere Produktpalette dann rübergeschwappt.
Ja. was würdest du gerne mal machen in Bezug auf Backen?
Was ich gerne mal machen würde.
Naja, also so, ich habe mich so gefragt, gibt es so einen Innovationsdruck bei Bäckern? Also du sagst ja, ihr wollt euch eher noch verkleinern vom Sortiment, aber das dann eben entsprechend gut. Aber auch so im Vergleich zur Küche, gibt es da so, wo man ja auch mal so nach dem nächsten großen Ding so ein bisschen schielt?
Ich glaube, wir sind schon sehr damit innovationstechnisch beschäftigt, einfach gute Qualität zu haben und einfach dabei zu bleiben, glaube ich, das ist schon Innovation genug, glaube ich, dass man sich dahingehend nicht vergrößert und dann die Qualität quasi verschlechtert, sondern dass man einfach sagt, ich bleib so, wie ich bin und versuche dahingehend einfach weiterhin gut zu arbeiten und meine Leute, die ich eingestellt habe, versuche ich gut zu behandeln und versuche die Leute gut auszubilden, weil es braucht mehr Bäcker, die gut sind.
Ja.
Ich glaube, das ist schon Innovationsdruck genug.
Und also jeder Bäcker, der einen ähnlichen Weg einschlägt wie ihr, ist jemand, der euch begleitet und keine Konkurrenz. Also so klingt es für mich die ganze Zeit.
Ja, klar gibt es Konkurrenz. Wenn jetzt natürlich der Bäcker gegenüber aufmacht, dann wäre es schon Konkurrenz. Aber ich finde es einfach spannend, weil wir dahingehend einfach umdenken müssen. Wir müssen einfach schauen, dass es besser wird. Und dass wir nicht mehr... Also ich hatte mal diesen Berufsinfotag an der Schule hier am Gymnasium auch und Lena und ich sind da gestanden und die Schüler sind oder SchülerInnen sind bei uns vorbeigegangen an der Tür und haben reingelurrt und gesagt, was macht ihr denn? Und dann gesagt, ja, wir sind Bäcker. Und die meisten sind einfach, oh nee, Nachtschicht, kein Geld, nee. Sind einfach weitergegangen.
Yeah.
Es hat dann natürlich 2-3 Vorträge gebraucht, bis sie festgestellt haben, dass wir was zu essen mit dabei haben. Dann war die Halle auf einmal voll. Aber auch wenn es das ist und sie merken, es schmeckt gut, dann komme ich dahin und höre mir das mal an. Das ist ja schon Lob genug, meiner Meinung nach.
Ja.
Und dahingehend würde ich schon sagen, dass es nicht Konkurrenz ist, sondern eher, ja, das ist jetzt schwierig zu sagen, den Bogen da wieder hinzuspannen, aber dass wir alle zusammen versuchen, dahingehend zu arbeiten, das wieder ins richtige Licht zu rücken, so wie es früher war.
Ja. Kleiner Blick in die Zukunft. Wenn der Nachwuchs später mal sagen würde, auch weißt du, Bäcker, nee, morgen nicht.
Ist okay. das wär jetzt kein Riesenproblem. Also das darf mein Nachwuchs, glaube ich, dann selber entscheiden, was er machen möchte. Es ist einfach ein körperlicher Beruf. Ich glaube, jeder, der das mal gemacht hat eine Zeit lang, der weiß, dass es einfach auch, also auch ich merke, dass ich da einfach körperlich jetzt schon an Probleme stoße, die auftreten durch meinen beruflichen Alltag.
Aber du bist auch so lang.
Das muss man dazu sagen. Ja, ich bin auch mit meinen 2 Metern natürlich jetzt nicht unbedingt bevorzugt, dahingehend auf einem normalen Arbeitstischhöhe zu arbeiten wie jeder andere. Und ich glaube, dahingehend ist es auch einfach problematisch. Aber ja, man muss sich bewusst sein, dass es einfach halt schon, es ist ein körperlicher Beruf und wenn mein Kind dann sagt, das brauche ich nicht, ich sitze lieber im Büro, dann ist das auch okay für mich. Oder man darf das nicht immer mit Büro vergleichen. Man macht was anderes.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Tim. Vielen Dank für das wundervolle Gespräch.
Ja, danke dir, Hagen. War mir eine Freude.
Dankeschön.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 99 mit Tim Wolter. Aufgenommen am 18.03.2025. Vielen Dank fürs Zuhören.